sechs Brillenwechsel machen, damit man noch den Durchblick hat. Ich beschäftige mich zurzeit mit dem Buch von der zweiten Chronik. Und ich würde gerne heute Morgen mit euch ins Kapitel 6 schauen von der zweiten Chronik. Jetzt die eine Bibel zur Hand haben, sei es auf dem Handy oder in Buchform. Es wäre wahrscheinlich noch hilfreich. Ich kann allerdings, weil ich nicht das ganze Kapitel vorzulesen, einfach die Verse, wo ich etwas dazu sage, habe ich hier auf einer PowerPoint. Und jetzt werden wir mal testen. Genau. Überschrieben habe ich das Kapitel Salomos Fürbitte für die Gemeinde. Wenn wir das alttestamentliche Buch von der zweiten Chronik am Stück lesen, fällt uns auf, dass der Heilige Geist dieser Erzählung rund um den Tempelbau viel Raum gibt im Verhältnis zur Regierungszeit von Salomo und auch im Verhältnis zu den insgesamt 36 Kapiteln von der zweiten Chronik, wo ja immerhin rund 400 Jahre Geschichte umfasst. Und von den insgesamt 9 Kapiteln in der zweiten Chronik, wo es um die 40-jährige Regierungszeit von Salomo geht, sind allein 7 Kapitel der Entstehung vom Tempel gewidmet. Mit dem wird der Schwerpunkt wie auch der Ausgangspunkt für das Königreich Israel klar betont. Das Königtum steht und fällt mit der Gegenwart von Gott. Der Tempel als sichtbares Zeichen, dass Gott, Jahwe, das Zentrum von dem Königreich bildet und ihm allein die höchste Ehre gilt. In den Kapiteln 6 und 7 wird uns von der Tempel-Einweihung berichtet, die rund 2 Wochen gedauert hat. Die erste Woche ist die Einweihung vom Tempel. In dieser Woche fällt dann auch der grosse Versöhnungstag, Yom Kippur, einer der wichtigsten Feiertage im jüdischen Kalender bis auf den heutigen Tag. Und die zweite Woche, gerade anschliessend, das Laubhüttenfest, wo ja als Erinnerungsfest an den Auszug aus Ägypten gefeiert wird. Wir können die 2 Kapitel in 4 Abschnitte aufteilen. Es fängt an mit einer Art Vorrede vom Salomo, im Kapitel 6, Vers 1 bis 11. Dann kommt das Gebet vom Salomo, der Hauptteil von dem Kapitel, ab Vers 12 bis zum Schluss. Und dann kommt der Einweihungsakt vom Tempel im Kapitel 7. Zuerst in den Vers 1 bis 11 und schließlich, wie Gott im Salomo noch erscheinen, ab Vers 12 bis Schluss. Wir schauen jetzt im Rahmen dieser Predigt vor allem 2 Eigenschaften von Gott an, wo das Kapitel 6 stark durchziehen. Und zwar einerseits Souveränität von Gott und dann andererseits auch Barmherzigkeit von Gott. Ich fange gerade an mit dem ersten Teil. Gott ist souverän zu unserem Glück. Da befinde ich mich dann vor allem in den ersten 11 Vers vom Kapitel 6. Und ich will gerade zitieren ab Vers 4. Und er, also der Salomo, sprach: Gepriesen ist der Herr, der Gott Israels, der durch seine Hände erfüllt hat, was er meinem Vater David zugesagt hat mit seinem Mund, als er sprach: Seit dem Tag, an dem ich mein Volk herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, habe ich in keinem der Stämme Israels eine Stadt erwählt, damit man ein Haus baue und mein Name dort sei. Und ich habe keinen Mann erwählt Fürst zu sein über mein Volk Israel. Dann aber habe ich Jerusalem erwählt, dass mein Name dort sei. Und David habe ich dazu erwählt, meinem Volk Israel vorzustehen. In diesem ganzen Kapitel, wo ja zu einem grossen Teil ein Gebet ist, sind drei Aussagen über Gott vorherrschend. Gott macht Zusagen, also das ist das Thema der Verheißung, zum Beispiel Vers 4, Vers 10, 15, 16, Vers 20 und Vers 42. Einfach mal gesehen, das kommt überall immer wieder vor. Zweitens ist, Gott selber erfüllt denn, was er verheißen hat. Das hören wir im Vers 4, Vers 10, Vers 15. Und Gott allein erwählt für die Umsetzung von seinen Zielen, was und wer er will. Auch das, Vers 5, Vers 6, Vers 34, Vers 38. Wir sehen, das ist also alles in diesem Kapitel, kommt immer wieder ganz ähnlich formuliert vor. Und das Bewusstsein bringt der Salomo schon in seiner Vorrede klar zum Ausdruck. Er betont, dass sich da nur erfüllt, was Gott vor der Zeit vom Salomo bereits verheißen hat. So kann an dieser Stelle auch gar nicht erst Eigenruhm gelten oder ein Überheblichkeitsgefühl geweckt werden. Alles liegt in der Hand von Gott. Menschen sind immer nur ein Werkzeug in seiner Hand. Darin liegt allerdings unsere Ehre und Würde, dass Gott uns braucht für das, was sein heiliger Name ehrt und erheben tut. Was wir in der Gegenwart als Gemeinde dürfen geniessen an Vorrecht von der Gnade und ihren Früchten, ist nicht das, was wir erarbeitet hätten oder was wir irgendwie selber aus eigener Kraft hätten können tun, sondern es ist immer die Erfüllung von dem, was Gott sich schon vor unserer Zeit in seiner unerforschlichen Weisheit vorgenommen hat, dass er es macht. Er würdigt allerdings sein Volk, das auszuführen, was schon immer seine Absicht war. Dazu aus dem Epheserbrief, der Vers 10 aus Kapitel 2, denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Ja, es geht sogar noch weiter, wenn man nämlich der David und Salomo als ein Vorschatten von Jesus Christus wahrnehmen, erkennen wir das als Beispiel von dem, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, und zwar im Johannesevangelium Kapitel 14, ich zitiere Vers 12 bis 14. Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun, ja noch größere wird er tun, denn ich gehe zum Vater. Und worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, ich werde es tun. Der David hat für den Tempelbau alles vorbereitet. Doch erster Salomo hat das herrliche Bauwerk errichtet. So hat, in diesem Bild gesprochen, Jesus zu seinen Lebzeiten alles vorbereitet für den neuen Tempel. Doch erst Apostel haben dann den Tempel, das heisst die Gemeinde, durch das Wirken vom Heiligen Geist errichtet. Und in dem Sinn also das noch größere Werk da. Für viele ist der Wählung durch Gott ein Schreckgespenst. Die Erwählungslehre wird häufig als etwas wahrgenommen, wo von einem unbarmherzigen Gott würde reden. Doch der Salomo erkennt das zärtliche Wesen von der göttlichen Erwählung, wenn er hervorheben tut. Und zwar jetzt wieder zurück im Kapitel 6 von der 2. Chronik. Ich zitiere nochmal ab Vers 6 bis zum Vers 8. Dann aber habe ich Jerusalem erwählt, dass mein Name dort sei. Und David habe ich dazu erwählt, meinem Volk Israel vorzustehen. Zwar lag es David, meinem Vater, am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Der Herr aber hat zu David, meinem Vater, gesprochen, dass es dir am Herzen liegt, meinem Namen ein Haus zu bauen, daran hast du gut getan. Es liegt dir am Herzen. Gott braucht nie Zwang als Mittel zur Erwählung, sondern vielmehr, indem er in einem Mensch den Wunsch ins Herz legt, das zu tun, wo Gott will, dass er es tut. So lehrt uns der Heilige Geist durch den Apostel Paulus im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 14. Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns zu erlösen von aller Ungerechtigkeit und sich als sein Eigentum ein reines Volk zu erschaffen, das nach guten Werken strebt. Es ist ihm David am Herz gelegen. Das heisst, er hat es freiwillig und voller Freude anpacken, nicht aus Pflicht und irgendwie missmutig. Die Herausforderung für uns besteht wahrscheinlich darin, wie und wo können wir erkennen, ob dieser oder jener Wunsch, wo unser Herz erfüllt, wirklich von Gott ist. Oder ob er lediglich ein egoistischer Gedanke ist, wo unserer sündigen Natur entspringt. Zum einen gilt, dass die Wünsche, die von Gott in unser Herz eingegeben sind, immer müssen dazu dienen, dass der Heilige Gott durch das geehrt wird. Dass sein Name geheiligt werde, wenn wir ja auch beten. Wir tun gut daran, das immer wieder aufrichtig und ehrlich vor Gott zu prüfen. Doch auch da kann es ja durchaus sein, dass unser Wunsch nicht in dem Sinn sündhaft wäre, weil er Gott nicht ehren würde. Manchmal haben wir ja tatsächlich auch gute Wünsche, die nicht gegen die Moral von Gott verstoßen. Aber, warum auch immer, steht es uns nicht zu, diesen guten Wunsch umzusetzen. Warum sollte Gott so etwas machen? Es mag verschiedene Gründe geben, aber eine ist auf jeden Fall immer anwendbar. Gute Wünsche, die Gott uns nicht gewähren tut, dienen dem Wachstum von unserer Demut. Da haben wir ja das Thema wieder, wie aus dem Vers von Micha. Sie können uns nämlich aufzeigen, ob wir wirklich von Herzen die Ehre von Gott suchen. Und letztlich eben nicht unsere eigene Ehre. So hat der David ja seinen Wunsch gegenüber dem Prophet Nathan geäussert in seiner Zeit, wo es um den Tempelbau, um die Idee von dem Tempel gegangen ist. Und er hat ihn vom Nathan so quasi prüfen lassen, ob das wirklich ein gottgewollter Wunsch ist. Aus dem lehren wir ja dann auch, dass man einerseits das biblische Wort als Grundlage nehmen und andererseits Menschen um Rat fragen, die sich ebenfalls auf dieser Grundlage bewegen. Die Geschichte von David zeigt dann zudem, dass es durchaus möglich ist, dass selbst erfahrene und reife Ratgeber sich zumindest teilweise können irren. Doch auch hier dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns entsprechend eine Korrektur wird schenken. Zum anderen gibt es auch das, was wir als Spannungsbogen bezeichnen. So hat Gott dem David ja folgendermaßen geantwortet. Vers 9 im Kapitel 6. Doch wirst nicht du das Haus bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden hervorgeht. Er wird meinem Namen das Haus bauen. Der David hat also einen Wunsch, der zu seinen Lebzeiten gar nicht sich wird erfüllen. Dass er aber darüber nicht enttäuscht oder gar frustriert ist, bestätigt, dass es sich tatsächlich um einen Wunsch handelt, wo Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Durch das wird dann aber auch klar, dass es nicht um irgendwelche Banalitäten von unserem Alltag geht. Wünsche, die Gott uns schenkt, sind unabhängig von meiner Lebenstour, weil sie Ewigkeitscharakter haben. Es geht ja beim David nicht einfach um ein schönes Ferienhaus irgendwo in den Bergen. Nein, es geht um den heiligen Tempel von Gott. Ein Wunsch, den Gott uns aufs Herz legt, muss aber nicht automatisch oder zwingend bedeuten, dass sich der Wunsch zu unseren Lebzeiten erfüllt. Das sage ich mir übrigens immer wieder als Trost auch im Blick auf meine Kinder. Der Wunsch, dass sie Jesus Christus nachfolgen. Vielmehr soll es uns dazu anspornen, alles, was in unserer Macht steht, zu tun, damit der Wunsch früher oder später, denn wenn es Gott gefällt, sich erfüllt. Und er wird sich erfüllen. Und zwar, so Gott will. Denn unser Wunsch ist doch, dass letztlich nicht unser Wille, sondern der Wille von Gott möge geschehen. In diesem Zusammenhang sind wir übrigens Puritaner immer ein grosses Vorbild. Bei den Puritanern habe ich mal gelesen, dass die in ihrem Gebetsverständnis gesagt haben, sie füllen quasi Gebetsschale mit ihrem Gebet und haben sich in einer Kette gesehen von vielen Generationen. Und sie haben ihre Gebet als Teil, wo sie die Gebetsschale legen, verstanden und haben gewusst, irgendwann, wenn die Gebetsschale voll ist, vielleicht 2, 3, 4, 5, 10 Generationen nach ihnen, ist die Gebetsschale gefüllt und es erfüllt sich. Das ist ein Gedanke, der mich immer wieder auch motiviert in der persönlichen Fürbitte. Denken wir an so viele Beispiele aus der Kirchengeschichte. Ich weiß nicht, wie vertraut euch die Geschichte von Jim Elliot ist. Er hatte ja den grossen Wunsch gehabt, als junger Mann, die Auka-Indianer in Ecuador mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen, dass sie das annehmen und dass doch dort die Menschen dürfen Christus kennenlernen. Allerdings hat sich der Wunsch erst nach seinem Tod erfüllt. Und zwar auf eine Art und Weise, wie er sich das wahrscheinlich nie so hätte vorstellen können. Darum erinnert uns der Heilige Geist auch an das wichtige Glaubensprinzip. Und ich zitiere jetzt hier ein paar Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 8 bis 10 und dann noch Vers 13 bis 16. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, und brach auf an einen Ort, den er als Erbe empfangen sollte. Er brach auf, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Durch Glauben wanderte er aus ins Land der Verheißung, ein Land, das ihm fremd war, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt mit den festen Fundamenten, deren Planer und Erbauer Gott ist. Und weiter Vers 13. Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Verheißungen erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie sie gesehen, sie gegrüßt und bekannt, Gäste und Fremdlinge auf Erden zu sein, die nämlich solches sagen, geben zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Und wenn sie dabei an jene Heimat dächten, aus der sie aufgebrochen sind, hätten sie ja Gelegenheit, zurückzukehren. Nun aber strecken sie sich aus nach einer besseren Heimat, nämlich nach der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihr nicht und lässt sich ihr Gott nennen. Er hat ihnen ja eine Stadt bereitet. Je mehr unsere Wünsche auf Gott und sein Reich ausgerichtet sind, desto unbedeutender werden schließlich meine persönlichen Wünsche, die mir gegenwärtig vielleicht Erleichterung oder Freude können verschaffen, aber sonst keinen weiteren Wert für die Ewigkeit besitzen. Souveränität bzw. der Wählung von Gott, die natürlich noch viel mehr beinhaltet als das, was wir hier ansprechen, ist also nicht einengend oder gar furchteinflößend, sondern sie ist unter anderem der wahre Grund für unsere besten Herzenswünsche und durch das eine wunderbare Quelle von echter Freude und Motivation. Ich komme noch zum zweiten Teil. Jetzt gehen wir dann noch ins Gebet selber rein. Überschrieben habe ich es: Gott ist barmherzig zu unserem Erstaunen. Das also ab Vers 12 bis zum Schluss von diesem wunderschönen Gebet. Ich zitiere gerade Vers 14 und 15. Herr, Gott Israels, kein Gott ist dir gleich, nicht im Himmel und nicht auf der Erde. Den Bund und die Treue bewahrst du deinen Dienern, die mit ganzem Herzen vor dir gehen. Der du, deinem Diener David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es gesagt und durch deine Hand hast du es erfüllt, wie am heutigen Tag. Das Gebet vom Salomo fängt an, wie es üblich und angemessen ist, für unsere Gebet. Ob sie jetzt in fröhlichen und unbeschwerten Zeiten gesprochen werden oder ob es Zeiten von der Not sind, wie es häufig ja in den Psalmen der Fall ist. Gott wird anbetet und angesprochen als der einzig wahre und höchste Gott in der unsichtbaren wie auch in der sichtbaren Welt. Der Salomo selber, obwohl von Gott selber in das Amt hineingestellt, erkennt sich als schlichter Mensch, wo auch als König unter dem Gott steht. Denn im Vers 13 lesen wir: Und vor der ganzen Versammlung Israels fiel er auf die Knie und breitete seine Hände zum Himmel aus. Das ist für die umliegenden Völker nicht üblich gewesen. Ein König, der in der Öffentlichkeit auf Knie geht, wie einen gewöhnlichen und bedürftigen Mensch. Denken wir nur an den Pharao in Ägypten, der ja selber einen gottähnlichen Status hatte und entsprechend verehrt worden ist. Ganz anders als der König von Israel. Er steht bzw. knielt auf der Seite vom Volk. Ja, und auch das wieder, was für ein herrlicher Vorschatten auf Christus, der sich erniedrigt, ganz Mensch wird und auf unserer Seite steht und vor seinem Vater im Himmel für uns dort einsteht. Der Salomo weiß auch um Begrenztheit vom Mensch. Darum betont er nicht der menschliche Wille zur Treue, sondern er sagt im Vers 14, ja, Den Bund und die Treue bewahrst du deinen Dienern, die mit ganzem Herzen vor dir gehen. Würde Gott nicht an seiner Treue festheben, würden wir aufgrund von unserer Treulosigkeit schon bald in die ewige Irre laufen. Wir sind also ganz geborgen in seiner Verheißung, weil er ja nicht durch zukünftige Ereignisse irgendwie könnte überrascht oder enttäuscht werden. Und dann womöglich sagt Blasius und frustriert alles, wo die hinschmeissen. Vielmehr weiss der Salomo um die Güte und Gnade von Gott. Vers 15. Der du deinem Diener David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es zugesagt und durch deine Hand hast du es erfüllt, wie am heutigen Tag. Gott hat es nicht nur zugesagt und versprochen, sondern, das kann der Salomo nur staunend bekennen, Gott hat es auch selber zur Erfüllung gebracht und genau so, wie angekündigt, umgesetzt. Denn selbst da, wo der Mensch untreu wird, gibt es ja Vergebung. Und das ist jetzt zu einem grossen Teil das Thema im Gebet vom Salomo. Allerdings ist das nicht doch für uns eher überraschend, dass ausgerechnet das Thema von der Buße und Vergebung so viel Raum einnimmt im Gebet vom Salomo? Jetzt denken wir nur einmal, dass wir uns zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte stattfindet, bei der Einweihung vom Tempel, befinden wir uns immerhin am Höhepunkt von der Königsgeschichte von Israel. Nichts scheint momentan darauf hinzudeuten, dass es mit dem Volk, mit dem Land und erst recht mit dem Tempel irgendwie könnte schieflaufen. Doch der Salomo befasst sich im Gebet vor allem mit der zukünftigen Untreue vom Volk, wo ohne Barmherzigkeit von Gott zur ewigen Verwerfung würde führen. Das ist wirklich bemerkenswert und zückt von der Weisheit vom Salomo. Und diese Haltung ist auch für uns angemessen. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12 und 13 lesen wir: Darum, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. Es ist so gesehen, eigentlich ein prophetisches Gebet, was sich dann auch spätere Könige werden darauf berufen, um das Erbarmen von Gott zu erbitten. So zum Beispiel dann beim Josaphat und noch später dann beim Josia. Und nochmal wird deutlich, dass der Salomo keine neuen Wünsche vorträgt, sondern sich auf die alten Verheißungen abstützt, wo Gott seinem Vater David feierlich geschworen hat. Vers 16 und 17. Und nun, Herr Gott Israels, halte deinem Diener David, meinem Vater, was du ihm zugesagt hast, da du gesprochen hast, es soll dir vor mir nicht fehlen an einem Nachfolger, der auf dem Thron Israel sitzt, wenn nur deine Söhne Acht haben auf ihren Weg und nach meiner Weisung gehen, wie du vor mir gegangen bist. Und nun, Herr, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du zu deinem Diener, zu David, gesprochen hast. Wir brauchen keine neuen Verheißungen, sondern wir sollen uns an die grossartigen Verheißungen erinnern, die Gott uns in seinem Wort in der Bibel schon vor langer Zeit gegeben hat. Im Weiteren weiss der Salomo um die Allgegenwart von Gott. Er gibt sich nicht der heidnischen Illusion hin, dass Gott sich in ein vom Menschen gemachtes Haus lässt reinquetschen. Der Salomo macht in seinem Gebet sogar deutlich, dass Gott ganz sicher nicht einzig in diesem Tempel gegenwärtig wäre, sondern eben allgegenwärtig ist. Denn egal ob in Jerusalem, im Tempel oder in einem fernen Land, Gott wird sein Volk hören und auch bei ihnen sein, heisst dann später noch im Vers 38 und 39. Und im Vers 21 lesen wir zudem: Und erhöre das Flehen deines Dieners und deines Volkes Israel, mit dem sie zu dieser Stätte hin, also zum Tempel, beten. Erhöre du es von der Stätte her, wo du wohnst, vom Himmel her. Erhöre es und vergib. Also er hat nicht die Idee, der hockt jetzt dort im Tempel und wir sind irgendwo sonst nehmen, sondern vom Himmel her. Jetzt besteht also, wie gesagt, der grosse Teil von seinem Gebet aus der Sorge wegen zukünftiger Untreue, Abfall und gottlosem Treiben. Der Salomo weiss natürlich aus den Mosebüchern, welche Mittel Gott dort einsetzen, um sein Volk, wenn es nötig ist, zu züchtigen. Er weiß aber auch zu differenzieren. Es geht nicht einfach nur um kollektive Vergehen und entsprechend um eine kollektive Strafe. Bei Gott gibt es immer beide Aspekte. Die persönliche Schuld, wie auch die Schuld von der Gemeinschaft. Darum also fängt er zuerst mit dem Vers 22 an: Wenn jemand sich gegen einen Nächsten vergeht, wenn jemand sich gegen einen Nächsten vergeht, das ist eine zwischenmenschliche Perspektive, und erst noch hat dann ab dem Vers 24: Und wenn dein Volk Israel vor einem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben. Da ist das ganze Volk drin involviert. Ich bin als Individuum vor Gott verantwortlich und ebenso als Teil von einer Gemeinschaft stand ich vor Gott in der Verantwortung. Einerseits kennt die Bibel ganz klar schon im Alten Testament die persönliche Verantwortung und andererseits lehrt der Heilige Geist uns deutlich und klar, dass wir durch die Sünde vom Adam ebenso schuldig sind. Wir reden dann unter anderem ja von der sogenannten Erbsünde. Die gerechten Gerichte von Gott können uns also durch folgende Mittel treffen. Ich nehme da ein paar Sachen auf, die der Salomo im Gebet erwähnt. Zum Beispiel durch andere Menschen bzw. durch unsere Feinde im Vers 24 und 25. Durch Naturkatastrophen wie zum Beispiel Trockenheit, Vers 26 und 27. Und dann Hungersnot, anders mehr, aber auch Krankheit und Seuche, zum Beispiel Vers 28 und so weiter. Wir sollten die Welt mehr durch die Augen vom Gebet von Salomo anschauen. Dann erkennen wir, dass Gott auch heute noch die gleichen Mittel anwenden. Wir denken in unserer Zeit häufig zu individuell und fragen meistens nur danach, was ich denn falsch gemacht habe. Doch häufig sind wir eben auch Teil von einer Volksgemeinschaft, wo dann ebenso direkt betroffen sind und vom gerechten Gericht von Gott wie alle anderen auch betroffen sind. Das sollte uns dann aber immer dazu führen, dass wir zuerst einmal einsichtig werden, dann umkehren, Buss tun und Gott um Vergebung bitten. Doch wie schon bei der Erfüllung der gottgegebenen Wünsche, die sich erst nach unserem irdischen Ableben können erfüllen, kann es auch sein, dass auch das Gericht von Gott erst nach unserem Sterben vorbei ist. Ja, nicht alle Juden, die nach Babel verschleppt worden sind, haben die Rückkehr nach rund 70 Jahren später dann noch erlebt. Und selbst wenn das irdische Gericht uns ebenso hinwegraffen sollte, wenn wir nur versöhnt mit Gott sterben, dann kann uns das ewige Gericht nicht mehr anhaben. Und das ist viel wichtiger und entscheidender. Das prophetische Gebet von Salomo berücksichtigt sogar die Fremden und weist durch das natürlich ebenso wieder aufs Neue Testament, wo dann auch die Heiden in grossen Scharen zum Tempel gerufen werden und ebenso Mitgenossen von der Verheißungen und vom himmlischen Bürgerrecht sind. Das ist eben das Thema aus dem Kapitel 2 Epheser, wo der Simon vorher gelesen hat. Und wenn man dort vorher noch lesen, dann sehen wir die Scheidewand, das ist die zwischen Juden und Heiden. Und es geht also dort darum, dass der Paulus sagt, dass eben die Heiden jetzt mit hineingenommen sind, mit dem Bürgerrecht, und dann eben Teil sind von dem neuen Tempel. Zwei wichtige Tatsachen betont der Salomo in diesem Gebet. Einerseits kennt Gott allein die tiefsten Gedanken von unserem Herz, im Vers 30. Und andererseits lebt der Salomo nicht in einer abgehobenen, frommen Welt, sondern er ist sich bewusst, dass es kein Mensch gibt, wo nicht sündigt, Vers 36. Ganz eine wichtige Erkenntnis und Einsicht. Das Gebet dient darum nicht nur der Tempel-Einweihung zur Zeit von Salomo, sondern sollte auch das Gebet von der Gemeinde sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Und der Apostel Johannes formuliert es folgendermaßen, und mit dem komme ich zum Schluss, wird noch ein Abschnitt zitiere aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 7 bis Kapitel 2, Vers 2. Wenn wir aber unseren Weg im Licht gehen, wie er selbst im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er so treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn einer doch sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Amen. Du kannst noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für deine Treue und deine Güte, für all deine Geduld, die du hast mit dem Volk und wo uns gerade das Volk Israel ein grosses Beispiel dafür ist. Gerade die Königsgeschichte. Und wenn wir sehen, mit was für wunderbaren Verheißungen du der Salomo ausgerüstet hast, Verheißungen, die er von seinem Vater David übernehmen durfte. Verheißungen, die durch die ganze Königszeit gegolten haben und die sich in dir im Neuen Testament vollständig erfüllen und wo wir dürfen Anteil haben. Was ist das für eine grosse Würde und Ehre, dass du uns brauchst in deinem grossartigen, wunderbaren Plan? Wir danken dir, Herr, dass du alles im Griff hast, dass es nichts gibt, wo dich überraschen könnte oder auf dem falschen Fuß verwitschen. Danke, hast du auch mit uns heute Geduld und dürfen wir jederzeit zu dir, Jesus Christus, unsere Sünden bekennen und immer wieder aufs Neue Vergebung dürfen empfangen aus deiner Barmherzigkeit und Treue. Dir gehört Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.